SRF 1.
Ich bin Trigarde Trepp und wir haben das Magazin «Zwischenhalt» bis um 7 Uhr mit religiösen Inhalten. Neues zum Beispiel auch aus der Bibelforschung, zum Markus-Evangelium nämlich. Viel Militärisches, Kämpferisches kommt in dem zur Sprache, was es mit dem auf sich hat. Das schildert uns Theologin Gabriella Gellardini, die diese Studie gemacht hat, im Interview. Zuerst aber gehen wir aktuell auf Gfenn bei Dübendorf. Dort findet in der Lazariterkirche römisch-katholisch-gläubige zusammen mit Reformierten das Abendmahl heute. Was harmlos tönt, das sorgt in der römisch-katholischen Kirche schon fast für einen Aufstand. Und es ist nicht der einzige, sagt unsere Religionsredaktorin Katrin Uelci.
Jahrhundertelang haben Reformierte und Katholiken über das Abendmahl gestritten. Der Streitpunkt, ist der Wein wirklich das Blut und das Brot der Körper Jesu oder symbolisieren sie das nur? Theologisch hat man sich schon längstens angenähert, darum führt man das Abendmahl auch immer wieder zusammen. Was bei der Basis schon seit Jahren gemacht wird, lehnen die Oberen von der römisch-katholischen Kirche ab. Sie verbieten es schlicht und verweisen auf ihr Verständnis vom Priesteramt. Solange es aber im Geheimen gemacht worden ist, hat man weder bei den Schweizer Bischöfen noch in Rom dagegen interveniert. Jetzt aber ist die Tischgemeinschaft Symbolon, die seit 5 Jahren immer am Johannisfest ein gemeinsames Abendmahl feiert, an die Öffentlichkeit gegangen. Nicht länger wollen sie im Versteckten ihr Verständnis vom Christentum leben. Das hat viel Staub aufgewirbelt, besonders im Bistum Chur, wo die Gemeinde Gfenn dazugehört. Der Bischof Vitus Wonder hat verlauten, dass er so eine gemeinsame Feier verurteile. Nicht nur in Gfenn lehnen sich Gläubige gegen die offizielle römisch-katholische Kirche auf. Schon im letzten Herbst haben Kirchenangestellte die Pfarrei-Initiative lanciert. Schon mehr als 500 Personen haben unterschrieben und verlangen, dass die römisch-katholische Kirche endlich das anerkenne, was die Basis schon seit Jahren lebt. Dazu gehört auch das ökumenische Abendmahl. Aber auch, dass Geschiedene genauso akzeptiert werden wie Homosexuelle und dass Frauen predigen und Sakrament spenden. Und wie gesagt, gemacht wird es schon lang, aber eben immer noch im Versteckten. Und auch in den beiden Basel ist es am Brodeln. Dort haben diese Woche gerade beide Kirchenparlamente zugestimmt, dass die sogenannte Gleichstellungsinitiative umgesetzt werden soll. Die Initiantinnen und die Initianten fordern, dass sich Kantonalkirchen, aber auch die staatlichen Behörden für Gleichstellung in der römisch-katholischen Kirche einsetzen. Das heisst, das Priesteramt für Frauen öffnen und das Pflichtzölibat abschaffen. Die Basis hat genug vom Wirken im Verborgenen, genug von Traditionen, die schon längstens überholt sind. Und darum gehen sie mit ihren Forderungen an die Öffentlichkeit, haben ihr Kirchen-Coming-out.
So ruhige Musik, dafür geht es ziemlich wild zu und her auf gewissen Streckenabschnitten. Darum, liebe Autofahrer, passend auf, besonders bei der Einfahrt auf Basel. Eine dringende Meldung betrifft die A2 Luzern-Basel zwischen Arisdorf und dem Schweizer Halle-Tunnel. Aquaplaning-Gefahr auf der A2 Luzern-Basel zwischen Arisdorf und dem Schweizer Halle-Tunnel. Aquaplaning-Gefahr. Es ist jetzt bald 20 vor 7 auf SRF 1. Das ist das Magazin «Zwischenhalt». Und wir haben Neues aus der Bibelforschung. Theologin Gabriella Gelardini, sie hat das Markus-Evangelium untersucht und ist auf ganz viel Militärisches gestossen dabei. Kriegerisch und kämpferisch kommt Jesus im Markus-Evangelium über. Und das hat sie in dieser Studie können zeigen. Und die hat darum auch den Titel «Christus Militanz». Und mit der Gabriella Gelardini geredet hat unsere Religionsredaktorin Judith Wipfler darüber.
Gabriella Gelardini, die haben das ganze Markus-Evangelium nicht nur übersetzt, sondern auch ausgelegt. Und so heisst dann auch euer Buch «Christus Militanz». Also nicht unbedingt ein militanter Christus, aber ein kämpferischer Christus. Wie verteidigen Sie den Titel?
Der Titel, das ist ein festes Motiv in der Kunstgeschichte. Das Bild zeigt eine martialische Christusfigur. Und zwar leitet es sich von älteren Motiven ab. Man kennt sie von römischen Münzen, wo der siegreiche Kriegsgott Mars auch mit einem Soldatenmantel siegreich sich darstellt. Das ist ein Motiv, das weiterentwickelt worden ist, literarisch von den Kirchenvätern. Und die reden zum Beispiel von Ecclesia Militans oder von Militia Christi.
Also Ecclesia Militans, die kämpferische, militante Kirche in der Folge. Also Jesus wird dargestellt als Feldherr, als Kaiser, als Gegenkaiser zum römischen Kaiser. Kann man das so sagen?
Das kann man durchaus sagen. Also auch in der Art und Weise, wie ich den Text verstand und ausgelegt habe. Wir reden ja hier von einem Evangelium. Und das ist ein ganz spezielles Wort, das auch in der Ideologie der römischen Kaiser verwendet wird. Und es ist eine Zeit ums Jahr 70, im ersten Jahrhundert. Und dort ist eine neue Kaiserdynastie in Rom an die Macht gekommen, die sogenannten Flavischen Kaiser. Und wo das geschehen ist, sagt uns spätere Hofhistoriker von diesen Kaiser, dass das eine gute Nachricht gewesen sei. Ein Wort, das benutzt wird, ist Euangelion, also wortwörtlich eine gute Nachricht. Das Wort wird sozusagen imperiumskritisch aufgenommen und zum Aufstieg von diesen flavischen Kaiser sowie eine Gegengeschichte daneben gestellt, wo Aufstieg von einem messianischen König zeigt, wo denen Parole bieten soll.
Jetzt erzählt das Evangelium, das wir kennen, eben von dem Jesus, aber der hat ja gar nicht gesiegt in der realen Geschichte gegen die Römer, ganz im Gegenteil. Also das jüdische Volk hat ja dann noch viel mehr müssen leiden nachher dann. Also ist irgendwo seltsam, dass genau der Gegenkaiser, der vom Markus Evangelium ausgerufen wird, dass der am Schluss eigentlich am Kreuz hängt und ja, der totale Niederlage eigentlich.
Markus sagt im Text oder leitet dem Jesus das Wort ins Maul, dass sie tot hat sein müssen. Und man kann theologisch eigentlich aufzeigen, dass so etwas wie eine Transformation gemacht wird in die Richtung, dass sie tot als notwendiges Opfer dargestellt wird, wo zum Sieg führen kann. In der Antike ist Religion in der Kultur eingebettet und auch militärische Aspekte sind voll von religiösen Untertönen. Und kultisches Opfer oder Reinigungsopfer ist etwas Wichtiges im Zusammenhang von Krieg.
Und auch die Kaiser oder Feldherren sind zum Teil ja selber Priester oder machen Opfer von einer Schlacht zum Beispiel. Das kann man ja gar nicht trennen, da Religion, Politik, so wie heute, dass man sagt, Kirche und Staat müssen trennen sein. Das ist überhaupt nicht denkbar in der Antike.
Das ist ja so, ja.
Gleich wollte ich noch mal nachfragen, ist ja schon das Reich, das Jesus da ankündigt, schon anders als das römische Reich? Also wenn man da von Frieden redet, was meint er, was ist die Hoffnung dahinter? Es kann ja nicht das Gleiche sein wie das römische Reich, das da ankündigt und erhofft wird.
Meines Wissens redet der markinische Text nie von Frieden, sondern es geht darum, dass der richtige Herr das Land besitzt. Und der Evangelist stellt heraus oder macht deutlich, vor allem im 12. Kapitel, dass das Land Judäa Gott gehört. Unter Augustus sind Grenzprovinzen in Besitz vom Kaiser gekommen. Also rein technisch ist Judäa der ganz persönliche, private Besitz vom römischen Kaiser gewesen. Und das hat man schwer verdreht. Das hat insofern natürlich Auswirkungen gehabt, dass man eingeschätzt wurde mit dem Ziel, dann auch herauszufinden, was man dem Kaiser an Steuern schuldet. Und das hat sehr viel Armut ins Land gebracht.
Davon erzähle ich ja auch verschiedene Geschichten im Neuen Testament. Wie realpolitisch ist jetzt das gedacht gewesen mit dem Gegenkaiser Jesus, mit dem Feldherrn, mit dem neuen König, wo da erhofft wird mit ihm, so wie es der Markus beschreibt, auch mit seinen Offizieren, den Jüngern, muss ich dann auch noch weiterdenken, das ganze Bild. Wie realpolitisch ist die Hoffnung in dem Text wirklich?
Ich glaube kaum, dass da eine realpolitische Hoffnung vorhanden ist. Es ist vor allem eine rhetorische Hoffnung, Traum, wenn man so will. Aber man darf nicht unterschätzen, dass mentale Widerstände oder Imperiumskritik, die es ja andernorts und viel später auch gegeben hat und immer wieder gibt, auch bei den Imperien, die in den 60er Jahren aufgelöst wurden, dort gibt es das auch, dass die Imperiumskritik auch eine historische Kraft generieren kann, die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man sie lang genug rezitiert und in sich aufnimmt, befreiend oder freiheitswirkende Taten zur Folge kann haben. Und ich wage zu glauben, dass es vielleicht auch nicht von ungefähr ist, dass Christentum wenig später Staatsreligion geworden ist.
Sagt die Neutestamentlerin Gabriella Gelardini. Ausführlich redet sie über ihre Forschungen zum Markus-Evangelium den Mohren am Morgen um 8:30 auf SRF 2 Kultur in der Sendung «Perspektiven» mit dem Titel «Jesus und der Krieg». Ja, ein ganz besonderes Ritual jeden Samstagabend auf SRF 1 zur Einstimmung in den Sonntag. Da hören wir eine Kirchenglocke vom Land. Das Mal gehen wir in den Thurgau. Sie hören das Glüt von Galgach in wenigen Minuten. SRF 1 hören Sie mit ruhigen Klängen und besinnlich sollen wir sie so auch einstimmen eigentlich auf den Sonntag. Besinnlich ist ja auch Wandern. Nicht unbedingt vielleicht mit meinem Kollegen Reto Scherr. Dafür ist das sicher sehr lustig und unterhaltend. Ja, und das kann dann wieder durchaus Besinnliches geben. Vor allem am Abend, wenn man so zufrieden denn so ankommt. Auch durch den Thurgau wandern ab morgen Querfeld 1 mit SRF 1. Wir wandern ja etwa 100 Kilometer lang in der nächsten Woche durch drei Kantone. Ja, und dann gehören natürlich manche Kirchenglocken auch zu unseren Wegbegleiter und wir bringen Ihnen zu der Einstimmung auf den Sonntag die von Gachnang im Kanton Thurgau. Von alters her sagt man dem Ort eigentlich Göchlingen, südwestlich, von Frauenfeld ist es, zwischen den Autobahnen A1 und A7. Ja, und in der Talsenke liegt es vom Tengelbach. Nebst dem Pfarrdorf Gachnang gehören noch mehr Dörfer zu dieser Gemeinde. Islikon zum Beispiel, das ist an der Bahnlinie Winterthur-Frauenfeld. Ja, und im 18. Jahrhundert ist dort eine der ersten Fabriken der Schweiz entstanden, das Islikon, der Kräuterhof. Eine Textildruckerei und Textilfärberei. Und ihre Gründer, die haben der erste Sozialversicherung der Schweiz ins Leben gelaufen. Und aus dieser Versicherung ist dann die eigentlich AHV und IV rausgewachsen. Nicht zuletzt darum ist Islikon bis heute das Industriedorf der Gemeinde Gachnang geblieben. Das kirchliche Zentrum, das ist seit eh und je Gachnang. Im Jahr 1528, da hat sich die ganze Gemeinde der Reformation angeschlossen. Und wo man Anfang 17. Jahrhundert den alten Glauben wieder einführen wollte, ist beim Nahor, beim sogenannten Gachnanger Handel, ein Krieg ausgebrochen. Als Folge davon ist es zur Teilung der Pfarrei gekommen und die Schlosskapelle ist die erste katholische Kirche von Gachnang geworden. Vor rund 60 Jahren da haben zwei Rorschacher Architekten Pfarrkirchenbruder Klaus gebaut. Am 31. August 1952 da hat sie der Basler Bischof geweiht. Und im gleichen Jahr, auch 1952, hat eine bayerische Gießerei ein neues Glüt geliefert. Alles Sein ist dir geweiht, alle Zeit und Ewigkeit. Der Spruch, den liest man auf der grossen Dreifaltigkeitsglocke. Thank you. Das fünfstimmige Glocken-Quintett von der katholischen Bruder-Klaus-Kirche von Gachnang im Kanton Thurgau hat uns den Sonntag, 30. Juni, auf SRF 1 eingeläutet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.